Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Hm. Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Guten Morgen, Schätzchen.
Oh, ich bin so müde. Guten Morgen. Boah, ist das früh.
Oh. Nein, Hasenkind, es ist nicht früh. Es ist so. Wisst ihr, was so süß ist? Guten Morgen, ihr Lieben, und an den Hörern, an
weltweit.
Den Handys, weltweit. Wisst ihr, was so süß ist? Das muss, ich darf das jetzt hier, wir kennen das ja mittlerweile schon. Wenn Annika so richtig müde ist, so wie jetzt, dann schläft sie immer am Tisch ein, wirklich. Dann geht so richtig so der Kopf oder so, und dann erzählst du mir noch irgendwie so ein bisschen was, irgendwie so ein Kram.
Das ist so die Phase, wenn ich so gerade aus dem Bett hier und so ganz müdelein bin.
Ja.
Und dann bin ich so ganz, ganz warm und weich und ganz fröhlich.
Ja, bist du. Bist ja sowieso warm weich. Ja. Fröhlich eigentlich auch.
Ja, und dann
als sei denn, man weckt dich so früh.
Ja, oder so doof. Aber wenn das so ganz, ganz liebevoll ist. Also, genau. Ich habe nie eine schlechte Laune.
Nein, gemacht. Hast du nicht. Aber du schläfst wirklich, die schlief richtig ein.
Ja.
Und so ganz weg. Und da habe ich immer Angst, dass du aus dem Bett kippst oder irgendwie so. Also, tust du nicht.
Was wir schon als Baby gemacht haben. Siehst du, ich war ein fröhliches Baby. Und schon sind wir bei unserem Thema.
Ja,
siehst
genau.
Du, so schnell geht es. Du musst nicht erst lange rumlabern und rumkackeln.
Nein.
Zack, ins Thema rein.
Zack, rein, aber vorneweg noch.
Glückliche Kindheit.
So, vorneweg müssen wir noch kurz sagen, die drei Kissen sind verlost worden. Die Gewinner, die netterweise auf iTunes und nette Kommentare und 5-Punkte-Bewertung. Da haben wir 3 ausgesucht und die kriegen ja von uns Post.
Ach, du kaufst dir die Fans.
Ich kaufe mir die Fans, aber wir freuen uns einfach. Das ist toll.
Ich finde das so super.
Ja, also auch da, falls jemand irgendwie auf iTunes sein sollte, weil wir wissen auch, dass einige von euch nicht dabei sind und sagen, wir machen das Mund-zu-Mund-Propaganda, freuen wir uns auch.
Und das nächste Mal gibt es irgendwie dann mal was woanders. Also
genau. Und irgendeiner hat geschrieben, ich weiß es, ich bin so schlecht im Namen. Ach, ihr könnt doch auch sowas, so die Kissen verlosen zum guten Zweck, so wie am meisten bietet. Und der hat schon mal mit 10 Euro angefangen. Ganz süß. Entschuldige, wenn ich jetzt deinen Namen nicht mehr parat habe, aber das überlegen wir uns auch nochmal. Und Maxi kann ja schon mal die Nähmaschine wieder anschmeißen und neue Kissen nähmen.
Nein, das hat Maxi gestiftet. Also,
das hat Maxi gestiftet.
Ich finde das so niedlich, dass sie das gemacht hat.
Maxi, liebe Grüße und
ganz toll.
Maxi hatte auch Besuch von ihren Enkelkindern. Die waren hier im Norden und haben ihr, der Oma, Sand und Muscheln aus Schleswig-Holstein mitgebracht. Ganz süße Fotos hat Maxi mir geschickt.
Süße?
Ganz,
das sind so reizende Sachen.
Süße Enkel hast du.
Ja, finde ich gut. Mhm. Ach Mensch, so ein bisschen Muscheln suchen sollten wir auch mal wieder machen.
Ja.
Lange nicht gemacht.
Nee, stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Also großes Thema, Mann, zum Frühstück, alter Schwede, da haben wir was rausgehauen, ne? So, wie weit die Kindheit unser Leben beeinflusst. Mhm. So, ne? Wo gibt's da die Zusammenhänge? Und lasst uns das psychologisch doch mal ganz trocken anfangen. Ihr kennt ja, ne? Beginn der Psychologie eigentlich, so wie wir sie jetzt kennen, war nun mal Sigmund Freud. Ja, nützt nichts. 19. Jahrhundert, Psychoanalyse. So. Und der Sigmund, das wisst ihr ja, der hat vor allen Dingen gesagt, ui, der Mensch an sich ist ja böse. Also der hat ja den Todestrieb, der hat den Destruktionstrieb, der hat auch den Sexualtrieb, das ist ganz schön, das macht Spaß und so und ist auch wichtig für Pflanzenfutter, aber grundsätzlich muss das S, so sein Modell, ja ganz oben, die Triebe und so müssen ja an Schach gehalten werden.
Oh Mensch, red doch mal so, dass man ein bisschen besser formuliert. Nimm doch mal die Wolke aus dem Mund.
Könnt ihr mich verstehen? Hallo, Test.
Blöd, Mann. Okay.
Also und dann ne, ich, es, über ich, ihr kennt das vielleicht noch aus der Schule, das über ich, das sind dann die Verbote, die auch von den Eltern eigentlich in unseren Kopf reingetragen wurde und das ich, das erwachsene ich, das bewusste ich, das versucht dann zu vermitteln zwischen den bösen Trieben und den strengen Elterngebote, das über ich muss dann das ich. So, und dann gab es, ein bisschen später gab es dann die Geburt der sogenannten Verhaltensforschung, also der Lerntheorie. worauf nachher auch die sogenannte Verhaltenstherapie beruht. Da waren damals Stichworte Herr Skinner und Herr Watson und die haben gesagt, also das ist das überhaupt nicht, was im Kopf der Leute vorgeht. Das ist
falsch.
Doch.
Holmes und Watson.
Ach nee, das sind die Detektive. Sherlock Holmes und was. Verwirr die Menschen da draußen. Ich
die sind schon verwirrt. Die sind schon völlig verwirrt, wenn sie dir zuhören.
Ich komme auch gleich. Na, pass auf. Okay. So, der Theorie sagt, unser Verhalten wird durch Verstärkung vor allen Dingen wird es programmiert. Verhalten, was verstärkt wird durch Lob und durch sowas oder durch gute Brioche, wie bei dir zum Beispiel, das wird verstärkt und das wirst du öfter zeigen. Und wenn es nicht verstärkt wird, dann wird es gelöscht und so. Aber die interessiert es überhaupt nicht, da mit Trieben und sowas, das können wir nicht sehen, können wir nicht messen, gibt es nicht. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Punkt. Gab es dann irgendwann die sogenannte dritte Kraft in der Psychologie, das ist die sogenannte humanistische Psychologie. Jawohl, die Weichgespülten, und dazu gehöre ich nämlich auch.
Das sind diese Leute, die immer auf der Bastmatte sitzen.
Die sagen...
Füße kneten und Tee trinken.
Du bist gemein. Die sagen, hallo, der Mensch an sich ist gut. Der ist nicht so böse. Vergiss mal Freud und vergiss mal die Analytiker. Nee. Der Mensch an sich ist eigentlich ein gutes Wesen, wenn, und jetzt kommen wir drauf, wenn bestimmte Grundbedürfnisse erfüllt werden. So, und da ist ganz vorne an, ist ein Herr Maslow, der von 1902 bis 1970 gelebt hat und der gesagt hat, es gibt eine bestimmte Bedürfnisse des Menschen, die auch hierarchisch geordnet sind. So. Und Bedürfnishierarchie von Maslow, das könnt ihr auch mal alle nachgoogeln, wenn ihr wollt. Da ist das erste Bedürfnis ganz grundphysiologisch. Also erstmal Essen, Trinken muss sein. Na, Brioche, Pflaumenmus muss für Annika sein, damit sie einigermaßen funktioniert.
Genau, das ist mein Grundbedürfnis.
Das ist das Grundbedürfnis. Dann kommt das zweite Bedürfnis, das ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Das heißt, Annika checkt erstmal, sind hier Spinnen drin? Wenn da eine Spinne drin ist, dann ist das nicht gut. Muss sie erstmal gekillt werden. So. Was noch? Was gibt es noch an Sicherheitsbedürfnissen?
Ja, deine goldene Kreditkarte, ne?
Ja, genau. Also das muss auch dafür gesorgt werden.
Ja, sowas in der Richtung, die warme Umrundung und dass wir eine Heizung haben im Winter.
So, und dann will sie aber auch soziale Bedürfnisse, dann will sie auch ein bisschen kuscheln, ein bisschen lieb gehabt werden.
Natürlich.
So, all diese Sachen. Und so geht es nachher immer weiter, bis nachher das Bedürfnis zur Selbstverwirklichung, zur Transzendenz ganz nach oben, dass man sagt, also ich will auch mehr, also ich bin schon ein einzigartiges Wesen und ich will mein Leben auch so führen, dass ich viel Spaß habe und dass ich mich auch einbringen kann. So ist das im Großen und Ganzen gedacht. Ganz wichtig, es ist zwar so eine Bedürfnispyramide, so nennt man das auch, aber Maslow hat nachher auch gesagt, hey Leute, das heißt jetzt nicht, dass jetzt alles 100% erfüllt werden muss, damit du sozusagen zur nächsten Stufe kannst. So, das reicht auch, wenn du 60-70%, wenn du nicht hungerst, wenn du einigermaßen nicht sicher fühlst, dann kannst du auch schon weitergehen in der Hierarchie. Und jetzt kommen wir zur Kindheit, das ist jetzt der Übergang. Wenn eben diese Grundbedürfnisse, zum Beispiel nach Sicherheit und nach Geborgenheit, nicht erfüllt werden, dann hast du ein Problem, nicht nur als Kind, sondern auch noch als Erwachsener, weil diese Bedürfnisse, da hängst du dein Leben lang hinterher, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden. Also Menschen zum Beispiel, die in die Paarberatung zu mir kommen, die sehr eifersüchtig sind beispielsweise, wenn du da ein bisschen genauer guckst, dann siehst du schon dieses Bedürfnis, dieses Grundbedürfnis nach Anerkennung, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach all dem, ist bei vielen von diesen Menschen nicht erfüllt worden. Traumatische Erlebnisse, Scheidungskinder, all das. So, Kinders, das war jetzt der tierische Vortrag. Ich hoffe, es hören noch einige zu. Andere sind eingeschlafen. Der Rest hat weggeschaltet.
Ja.
Und jetzt kommt Annika. Jetzt will ich nämlich mal ein Brioche essen.
So. Ich auch. Ich habe dazu ja nichts zu sagen. Was soll ich dazu sagen?
Nun sag du mal was dazu.
Warum?
Warum?
Denn was ich einleuchtend finde und was ich glaube, was wirklich so ein bisschen unterschätzt wird, ist, wie stark eigentlich unsere Kindheit uns prägt. Wie stark eigentlich das, was wir als Kind erleben, Auswirkungen hat auf unser Verhalten und auf unser Fühlen in späteren Jahren.
Ja.
Und ich glaube, diese Pyramide, die Maslow da hergestellt hat, ist alles sehr theoretisch, finde ich. Und stimmt aber, ne, dass wir viele verschiedene Grundbedürfnisse haben, aber dieses Bedürfnis nach Sicherheit, nach grundsätzlichen Umsorgen, weil wir eben als Baby abhängig sind, das sind die ersten Erfahrungen, die wir machen.
Ja.
Und diese Erfahrung, die wir da als Kind machen, mit diesem Konstrukt aus Zuneigung, Liebe, Umsorgen, das ist das, was letztendlich für unser ganzes Leben entscheidend ist.
Ja.
Und das finde ich irrsinnig. Und man kann manchmal den Finger gar nicht so darauf legen und kann nicht sagen, da war jetzt ein Traumata, weil in der Familie war Gewalt oder in der Familie war Krach. Oder Nein, es geht um ganz andere Sachen. Also wo Schmerz als Kind wahrgenommen wird und erlebt wird, der wirklich dann auch prägend ist fürs ganze Leben, der aber erstmal gar nicht so ersichtlich ist.
Mhm. Ja, ne? Da sagen auch viele, wenn ich dann so frage, ich gehe nur in bestimmten Fällen wirklich explizit und auch sehr intensiv auf die Kindheit ein, wenn da Traumata wirklich vorliegen. Aber ansonsten, die meisten sagen auch, nur eigentlich hatte ich ja eine ganz gute Kindheit. Und dann forscht aber ein bisschen weiter, weil der Mensch und wir alle, wir können eigentlich nur überleben, wenn wir bestimmte Sachen auch verdrängen.
Mhm.
Wenn wir jeden Mist, den wir im Laufe unseres Lebens ständig präsent haben, oh Gott, dann sind wir überhaupt nicht mehr funktionsfähig.
Ja, und vor allen Dingen können wir uns nicht explizit an die ersten Monate erinnern. Das ist ja das Interessante.
So, genau.
Das, was unser ganzes Leben nachher bestimmt, im Grunde genommen, das ist das, was wir nicht bewusst wahrnehmen.
Ich weiß nicht, ab wann kannst du dich erinnern an Erlebnisse aus deiner Kindheit? Was schätzt du? Und ihr könnt mal so mit überlegen, so draußen.
Ich weiß, dass ich mich ganz dunkel an bestimmte Orte oder so erinnern kann, so ganz dunkel.
Mhm.
Und da war ich habe meine Mutter gefragt, wann das wohl so gewesen sein kann. Und da sagte sie, da muss ich so 2 bis 3 gewesen sein.
Okay.
Ich kann mich an meine Uroma ganz dunkel erinnern, also wirklich nur schemenhaft. Und dieses alte Häuschen mit dem alten Ofen. Aber das ist schemenhaft, ihr könnt es nicht aufzeichnen und so, aber es ist so ein Gefühl.
Mhm.
Und solche Sachen. Also und irgendwie so ein Gefühl, dass ich irgendwie, dass mein Vater mich wo auf dem Arm hatte und wir so aus dem Fenster geguckt haben. Wir haben in Uelzen gewohnt, man konnte direkt vor der Tür einen Rangierbahnhof sehen.
Ah, deswegen.
Dampfloks. Oh, ich liebe ja Dampfloks.
Bis heute. Annika und Züge. Boah.
Ja, und weil mein Vater so begeistert war, weiß man auch, wo es herkommt.
Ja, genau.
Also bei manchen Sachen kann man sich das genau erklären. Bei anderen Sachen muss man ja ein bisschen gucken, wo kommt das jetzt eigentlich her? Oder? Und das ist eben, wie gesagt, nicht immer offensichtlich. Selbst bei Familien, wo man sagen würde, Mensch, die behüten doch sehr oder so.
Kann es trotz, zu sehr, ne?
Ja, kann es so sein, das ist wirklich überhaupt nicht, wie soll ich sagen, das ist überhaupt nicht schlimm oder böse gemeint oder irgendwie sowas, sondern die Eltern wollen das Beste für ihr Kind und sorgen dafür, dass sie eben behütet sind und dass sie eben diesen Grundsatz, nur wer hart arbeitet, der kann erfolgreich sein.
Ach so.
Und nur wer erfolgreich ist, kann glücklich sein.
Ja.
So diesen Grundsatz, dass sie den dann auch auf die Kinder übertragen und sagen, Mensch, nun geh zur Schule und mach dies und mach jenes und na so.
Mhm.
Und damit dann eigentlich dazu irgendwie den Weg ebnen, dass das Kind nicht genug spielt, dass es die Kreativität nicht richtig austobt.
Weil es eher Hausaufgaben machen muss und eher sitzen und eher lernen muss, weil die übertragen damit ja ihre eigenen Ängste, die Existenzängste, übertragen sie auf ihr Kind.
Richtig.
Und anstatt auch zu wissen, dass gerade das freie Spielen, die Kreativität, all diese Sachen, dass das ja gerade intelligenzfördernd ist, dass wir Menschen irgendwann mal brauchen, die auch über den Tellerrand hinweg gucken können und die neue Ideen haben können, das wird dann gar nicht so beachtet. Also dieses Übertragen der eigenen Ängste und schon so einen eigenen Lehrplan im Kopf zu haben, was aus meinem Kind irgendwie werden soll, auch aus guten Gründen. Ne? Also jeder will, davon gehe ich aus, jeder will für sein Kind das Beste. Da muss man aufpassen. Also wirklich dieses so, ah, du musst aber, und eine 3 reicht nicht, du musst mindestens eine 2 schreiben.
Ja, und selbst wenn du die 2 hast, dass man dann sagt, Mensch, das hast du gut gemacht, aber sag mal, das nächste Mal ist doch bestimmt eine 2 plus oder 1 drin, ne? Wenn du noch ein bisschen mehr, dann geht's doch, ne? Aber dass man auch nicht, dass man zum Beispiel auch der Kreativität keinen freien Raum lässt. Ja, Kinder, dass Kinder, die richtig wirklich spielen dürfen, egal was sie wollen, und das seit ganz frühester Baby-Kindheit an, denen wird selten langweilig. Mhm. Und die brauchen nicht mal Spielzeug dazu. Mhm. Denen fällt immer noch wieder irgendwas ein. Vor allem, was sie auch in der Gruppe machen. Oder, da sind die sehr clever und können sich richtig gut beschäftigen. Kinder, die mit 4, 5 irgendwie rummosern, dass ihnen so langweilig ist und das über Stunden, da ist wirklich was schiefgelaufen. Da ist nicht genug Anleitung oder zu viel Anleitung oder sowas gewesen, denn es gibt auch dieses, dass man in dieses freie Spiel als Erwachsene so eingreift, indem man eben auch das Spielen ergebnisorientiert gestaltet.
Genau, das kannst du dann auch ein bisschen.
Das kannst du besser, der Turm muss stehen. Das Lego-Haus sieht jetzt aber nicht aus wie ein Lego-Haus. Du weißt doch, ein Haus hat 4 Ecken und schon nimmt man die Stäbchen oder Klötzchen aus der Hand.
Ja.
Und wenn das Haus ein Krüppelhaufen ist, daraus lernt das Kind. Wenn es sieht, das bricht zusammen, dann muss es das, dann probiert es das schon selber.
Ja.
Das ist der Sinn und Zweck von Spielen.
Genau.
Erfahrung machen. Finger weg als Erwachsener.
Und Definition von Spielen heißt auch Zweckfreiheit.
Ja.
Der Zweck des Spielens ist das Spielen. So.
Und der Witz ist ja, dass später also man weiß das zum Beispiel von Patienten, die nach Drogen greifen. Da haben bestimmte Leute Untersuchungen gemacht und so weiter. Da haben viele festgestellt, dass gerade Öde und Langeweile Vorboten späterer Abhängigkeiten können.
Da müssen Löcher gestopft werden durch Drogen.
Ja.
Die.
Und zwar, weil die Patienten eine innere Leere empfinden. Und das gibt da einen, und ich finde den Titel so lustig, Eckart Schiffer, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, warum Huckleberry Finn nicht süchtig wurde.
Ja, genau, das ist toll. Warum Huckleberry Finn, großer Held meiner Kindheit. Ja. Ich fand ihn so klasse. Oh, war ich mal neulich wohl auf den Huckleberry Finn.
Ja, weil der hat ja nur Blödsinn und hat gemacht und getan und viel Fantasie gehabt. Und der vertritt die These, dass eine lebhafte Fantasie ein sehr effektiver Schutz sein könnte. Vor der Entwicklung von Suchtkrankheiten und dass wirklich diese Öde und Langeweile, die manche eben empfinden, dadurch kommt, dass sie auch einen Mangel an Fantasie haben, dass dieser Mangel an Fantasie in der frühen Kindheit durch einen Mangel vom freien Spiel entstanden sein könnte.
Ja.
Und da muss einem ganz klar sein, dieses Problem haben heute immer mehr Kinder.
Oh, ich hab immer hallo, es ist Kaffee da, es ist Wasser da.
Ja, ich rede.
Ja, wenn ich mir überlege...
Lass mich ganz kurz ausholen oder zu Ende sagen. Und dieser Mangel, der entsteht zum großen Teil, dass Kinder auch immer weniger Zeit zum Spielen haben. Weil sie immer mehr machen müssen. Also ist auch gerne mal der Terminplan wie Manager bei Kindern da. Und bei ganz Kleinen ist das auch so, dass sie hierhin und dahin und das noch machen und dies noch. Aber dass man Kinder einfach spielen lässt, sich beschäftigen lässt. Man hat viele Eltern, die sind ja auch sehr unsicher, was das angeht und wissen nicht genau, welches Maß und greifen immer wieder ein, weil sie denken, oh Mensch, das Kind, wenn das da jetzt so liegt und macht nur so blublublu, das macht ja gar nichts, das muss jetzt doch irgendwie spielen. Und schon kriegt es wieder was in die Hände. Und, ne?
Wie heißt das? Das gab es früher, doch gibt es das heute auch noch. Activity Center, werde ich nie vergessen. Ne? So aus Plastik und dann kann es da mal draufdrücken, dann quietscht es und da ist es so.
Ja, genau.
Und da.
Das ist doch gut. Das ist ja auch prima und da kann es ja auch wirklich daran rumfummeln und so, aber auch lassen. Also jetzt nicht noch mit dem Spielhasen und dem Plüschentchen und ich weiß nicht was und die Decke und Schnuffel und noch krabbeln und wolltest du nicht mal und nochmal wieder hochnehmen und dies und das. Es gibt Eltern, die kein Gefühl dafür entwickeln können, denn es geht ja auch darum, dass nicht nur die Kinder lernen, sondern auch die Erwachsenen, dabei, die das nicht zulassen, auch mal einen Augenblick Ruhe auszuhalten. Und das ist doch eigentlich das, was wir alle erfreut feststellen, dass irgendwann das Baby uns nicht mehr alle 2 Stunden in Trab hält, sondern dann auch mal ganz vergnügt vor sich quietschend hin da liegt und vielleicht dann einfach nur mal ganz in Ruhe, wenn du das mal siehst, also ich habe irgendwann mal so einen Lütten gesehen, der ganz mit Mutti ganz vergnügt und ganz langsam und so mit einem kleinen Welpen gespielt hat. Oh, wirklich, ganz süß. Das ist ja sowieso ein Bild. Dann
ja, Kinder hin. Und Welpen kannst, hast du immer verloren als Erwachsener.
Ja, ne? Ja. Aber der hat gespielt und gespielt und beide waren irgendwann müde. Mhm. Und dann sind sie einfach mehr oder weniger aufeinander eingeschlafen und Mutti hat sie gelassen.
So.
Da ist nicht, und jetzt müssen wir aber, und der Hund und so, nix da. Das hat dann eben gedauert. Ne? Und dann dauert es eben. Nach einer halben Stunde ist es dann sowieso wieder irgendwie in Gange. Also das immer mit der Ruhe und Kinder nicht so überfordern. Auch nicht ein Baby oder ein kleines Kind mit 2 Jahren braucht jetzt nicht ein Spielzimmer, was von oben bis unten mit Spielzeug voll ist. Hm. Weil es hat überhaupt keine, es ist völlig überfrachtet.
Ne? Und noch eine Sache fällt mir gerade dazu ein. Das war eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Es gibt einige Eltern, die machen das immer noch. Diese Angst, Kinder zu verzärteln durch zu viel Schmusen, durch zu viel Zärtlichkeit. Mhm. Auch diese Unsitte, Kinder schreien zu lassen.
Ja.
So nach dem Motto, nee, wir wollen das Kind ja nicht irgendwie verzärteln oder wir wollen, dass das Kind muss ja irgendwie auch den Rhythmus, den Schlafrhythmus kriegen und so. Dieses Schreien lassen von Kindern ist, also uns nochmal, wer es immer noch nicht kapiert, ist einfach Schwachsinn, ist brutal, ist schon wirklich eine Form auch von Misshandlung, weil Kinder schreien nicht nur just for fun und Kinder schreien auch nicht, um jetzt die Eltern so zu ärgern oder sowas, sondern irgendetwas ist da los, irgendwie ein Bedürfnis, Herr Maslow, ist jetzt wieder im Ungleichgewicht, ob das jetzt physiologisch ist, Hunger, so wie das, oder sonst wie was. Also ganz klar, ne? Kinder schreien zu lassen, ist psychologisch, pädagogisch, ist das eine Form von Misshandlung. So klar, ja, ganz sage ich klar. Das jetzt.
Weil das Baby kann ja nicht aus der Erfahrung lernen.
Nee, wie denn?
Weil die geben schlichtweg auf.
Ja.
Das ist es, weil die haben frustriert. Noch keine Erfahrung. Mhm. Also die können es ja nicht abwägen. Gegen was denn? Mhm. Also, ne? Du wirst geboren, du bist absolut abhängig. Gegen was, welche Erfahrung willst du jetzt das logisch in, das kann ein Baby auch überhaupt noch nicht. Weil ein Baby kann in dem Sinne, du kannst ja immer nur lernen, wenn du unterschiedliche Möglichkeiten hast.
Ja.
Wenn du weißt, also wenn ich das und das jetzt tue, dann passiert das und das. Aber wenn ich jetzt, was soll passieren, wenn ein Kind schreit und es passiert nichts?
Ja.
Das lernt daraus nicht. Das lernt daraus nur, ich werde jetzt allein gelassen.
So, und das ist das Schlimmste, nicht nur als Kind, sondern auch als überhaupt als Mensch, wenn du das Gefühl hast, ich bin der Welt alleine ausgesetzt. Ich habe keiner, der mich so liebt, dass er mir hilft. Ich muss mit meinen Schmerzen oder ich muss mit meinem Leben vollkommen alleine klarkommen. Das sind die schlimmsten Sachen, die dir als Mensch überhaupt passieren können.
Richtig, und da haben wir nämlich schon so eine Verletzung.
Ja.
Das ist, das schädigt nämlich Körper und Seele, die schreien lassen.
Ja.
Weil viele Kinder fühlen sich eben nur in der Nähe ihrer Eltern sicher genug, um einschlafen zu können oder um überhaupt schlafen zu können. So, und jetzt geben sie laut, weil sie sich nicht sicher fühlen, weil sie Angst haben, dass es ihnen zu dunkel oder sowas ist, ungewohnt oder sie mögen das einfach nicht. Sie mögen nicht alleine im Schlafzimmer sein.
Ja.
Weil sie eben noch so klein sind und sich nur in der Nähe der Eltern wohlfühlen. Und dann werden sie einfach da gelassen, ohne dass sich die Eltern darum kümmern.
Ja.
Und letztendlich ist das auch evolutionär ja so gemeint, weil das Kind gibt laut, wenn es alleine ist. Und dann weißt du als Eltern, was Gefahr droht. Eigentlich müsste der Trieb auch der Eltern oder das Automatische eigentlich sein, zum Kind zu eilen und es zu beschützen.
Ist es ja auch, aber da gibt es eben so mehr oder weniger nette Pädagogen, Psychologen, selbsternannte Experten, damals jedenfalls, die gesagt haben, nein, sie verzärteln ihr Kind oder sie dürfen ja nicht das Spiel zum Spiel, weil ihre Kinder werden, deswegen lassen sie es ruhig ein bisschen länger schreien.
Ja, und das geht daneben, denn das Schreien lassen hat keinen pädagogischen Wert, weil die Babys sind geistig einfach noch nicht so weit entwickelt, um logische Schlussfolgerungen aus irgendeinem Verhalten zu ziehen, die jetzt um 3 Ecken gehen, sondern sie können nur, es passiert mir was und das nehme ich 1a auf. Ja. Also, ich werde allein gelassen, ergo ist niemand für mich da.
Ja.
Das geht so wirklich 1:1. Und Babys in dem Alter, nochmal für alle, haben keinerlei Veranlassung. Die wollen nicht die Eltern foppen oder
manipulieren
oder ich weiß nicht was alles. Das tut, das das interessiert, das kann ein Baby überhaupt noch nicht. Nein. Das tut es auch nicht, weil es die Eltern ärgern will oder irgend so ein Quatsch. Wirklich, das ist viel zu früh. Und es gibt noch eine Geschichte dabei. Wenn das Kind, wenn das Baby schreit, und das kümmert sich keiner, entsteht Stress. Mhm. Wenn Stress entsteht, dann wird das Hormon Cortisol hier ausgeschüttet. Genau. Und dieses Cortisol, dieses Hormon, das kann Experten zufolge das zentrale Nervensystem sowie die Gehirnentwicklung beeinträchtigen. So. Das heißt also, neben diesem seelischen Einschnitt haben wir dann auch noch körperliche. Also bitte, das ist auch so ein bisschen Quark.
Ja,
es gibt Schreibabys, wirklich. Ja. Das ist auch sehr anstrengend, aber da sollte man dann auch wirklich eher dann vielleicht beim Kinderarzt oder
so. Unbedingt. So, und dann kann man da gucken. Aber dieses. Der Stresslevel, das merke ich auch bei Klienten von mir, die so etwas in der Richtung erfahren haben. Dieser Stresslevel läuft bei den Babys und nachher als Kind und als Erwachsener schon auf einem viel höheren Level.
Ja.
Das heißt, dass das schon Kleinigkeiten dich dann sehr schnell verunsichern. Du fährst schneller aus der Haut, du wirst schneller laut, schneller aggressiv.
Und das ist das, was auch übrig bleibt dann für später.
So.
Also,
Kinder, das wieder zum Thema, ne?
Ja, das heißt also, Kinder, die jetzt sehr selbstbewusste, beruhige Eltern hatten, die also ganz, wie soll ich sagen, ohne Hektik, ohne großes Theater und so mit dem Kind umgehen, ganz gelassen eigentlich. Und wo es dann eben auch mal darum geht, einfach mal zu kuscheln oder wo das Kind dann eben doch im Schlafzimmer mal eine Zeitweise geparkt wird, bis es eben das auch alleine kann und so weiter. Da kommt mir bei rum. Also
das, was ich damals, das,
wenn wir, wenn wir solche Erfahrungen in der Kindheit gemacht haben, dann wissen wir selber, dass wir da auch stabiler sind.
Genau.
Wenn wir allerdings mal so nachfragen und er dann sagt, oh, du warst anstrengend und du hast immer ein Ohr und wir konnten dich nicht beruhigen und du hast immer zu geschrien, dann weißt du, kann sein, aber vielleicht war da auch die andere Seite, dass ihr da ein bisschen wenig Ruhe gehabt habt.
Vielleicht fragt ihr, wenn ihr jetzt zuhört und ihr denkt, oh ja, da kann bei mir irgendwas im Busch gewesen sein und ihr solltet eure Eltern noch fragen können, das ist natürlich toll. Fragt doch mal, ihr habt gesagt, ihr war schwierig und so. Was war in der Zeit los? Habt ihr vielleicht Sorgen gehabt? Habt ihr als meine Eltern Probleme gehabt? War vielleicht ein Umzug? War es knapp mit dem Geld? Was war da los? Hat sich der Stress von euch auf mich übertragen? Dann, es geht darum, Sachen zu erkennen und zu erklären.
Wir und jetzt ja nicht dazu. Vorwürfe. Also,
nein,
das hat nichts damit zu tun. Das ist zwischen Menschen so. Aber man kann sich dann manches erklären. Und weißt du, Mensch, dass ich immer so abgehe wie so ein HB-Männchen oder ne, dann das hat einen Grund.
So. Und wenn du das dann nämlich weißt, und jetzt machen wir schon einen Sprung in die Gegenwart, es geht ja darum, auch, okay, ich weiß jetzt meinetwegen, es ist so etwas tatsächlich in meiner Kindheit häufig vorgekommen. Ich war oft alleine. Diese Grundbedürfnisse, es wurde nicht erkannt. Ich wurde vielleicht auch zum Beispiel ständig mit Essen ruhig gehalten oder ich wurde ständig irgendwie so, gibt's auch. Grundlage für eine wunderbare Erstörung natürlich. Wenn ich das dann weiß, dann kann ich sozusagen die Erinnerung, das, was damals passiert ist, kann ich, und das ist unser Gehirn, kann ich versuchen zu überschreiben. Das heißt, wenn ich dann weiß, ich brauche vermehrt dieses Gefühl von Geborgenheit und von Sicherheit, weil ich das nicht bekommen habe, und ich habe Gott sei Dank einen Partner, dann kann ich das auch mit dem bereden. Dann kannst du auch sagen, du, wenn ich gestresst bin, wenn ich Angst habe, Hase, ich muss in den Arm. Da kannst du reden, was du willst. Mhm. Ich muss, wenn du merkst, ich fange wieder an auszuflippen, ich brauche von dir dieses Gefühl, du bist da, du gibst mir Sicherheit, du gibst mir Geborgenheit. Und das ist das Schöne an unserem Gehirn. Es kann das, was damals nicht gut passiert ist, kann es quasi überschreiben. Das heißt, unsere Neuronen, unsere Nervenverbindungen können sich auch noch im späteren Leben, können sich dann wieder so verknüpfen, dass auch der Stresslevel ein bisschen weniger wird, dass es dir besser geht. Also jetzt nicht pessimistisch, oh, das ist jetzt alles doof gelaufen, also ich muss damit leben. Nee, du kannst neue Erfahrungen ganz bewusst suchen und machen. Und du kannst natürlich auch mit Hilfe einer Psychotherapie versuchen, da nochmal auf den Grund zu gehen und dann auch da wieder mit Anleitung neue Erfahrungen machen.
Ja, vielleicht, manchmal reicht es ja auch schon, dass einem das klar wird. Ne? Also wenn mir klar wird, dass in meiner Kindheit die Liebe meiner Eltern immer an Bedingungen geknüpft war.
Ja.
Also ne, wenn du bessere Schulnoten, da waren wir ja schon bei, oder was weiß ich, Ja, dieses Gefühl, dass du nicht um deiner selbst willen
das ist der Punkt.
Geliebt wird. Es gibt so. Da so ein, ich habe, als ich bei der Vorbereitung habe ich gelesen, es gibt einen deutschen Hirnforscher, Gerald Hüther.
Gerald. Falls er es hört, ich kenne den, ich habe den ein paar Mal kennengelernt, wir haben in einem Projekt zusammen Jo, schöne Grüße an dich, vielleicht schicke ich dir das auch zu. So, das ist ein netter, guter, intelligenter...
Das wusste ich gar nicht. Weil bei dem Ganzen habe ich nämlich gelesen, er hat nämlich diesen tollen Satz gesagt, es gibt ganz wenige Kinder auf der Welt, die das Glück hatten, um ihrer selbst willen geliebt zu werden. Ja.
So ist es.
Ein Kind muss spüren, dass es so, wie es ist, richtig ist.
Ja.
Dass es um seiner selbst willen und bedingungslos geliebt wird.
Ja.
Das ist die wichtigste Erfahrung, die jedes Kind braucht.
Ja.
Alles andere ist dann sekundär.
Hat er gut recht. Fast immer recht.
Ja. So. Und das ist ja das, was wir doch auch als Erwachsene kennen, dass wir immer das Gefühl haben, mein Partner liebt mich, kann mich eigentlich gar nicht lieben, weil so liebenswert bin ich gar nicht. Ich muss was dafür tun. Also wenn ich jetzt besonders lieb bin oder wenn ich jetzt besonders sexy mich anziehe, wenn ich, die Bude putz, keine Ahnung, oder immer Rosen mitbringen oder irgendwie sowas. Das heißt, wir haben aus den ersten Lebensmonaten dieses Gefühl mitgenommen, wir sind nicht so, wie wir sind, liebenswert. Und das ist ja eigentlich, wenn er hier sagt, dass es wirklich wenige Kinder auf der Welt gibt, die dieses Gefühl wirklich mitbekommen haben, dann ist das ganz schön traurig. Finde ich das ganz schön.
Gut, da sage ich jetzt mal, lieber Gerhard, das sagst du jetzt so. Es wird dann nicht unbedingt so Zahlen jetzt geben, dass das so
viel weniger... Nein, aber seine Erfahrung nach. Und ich denke mal, dass er da gar nicht so weit entfernt liegt. Denn wenn du dir wenn du dir überlegst, wie viele Menschen ganz sehr viele Ängste haben, wie viele Leute wir haben, die uns um Rat bitten und wo viel dieses ist, ich weiß gar nicht und die Beziehung kriselt, weil du genau dieses bei beiden feststellst, dass sie immer das Gefühl haben, sie müssten noch eine Schippe drauflegen und irgendwie nicht dieses Urvertrauen haben, dass sie wirklich um ihre selbst geliebt werden.
Ja.
Und das ist ja auch so, das kennt fast jeder von uns, dass er das Gefühl hat, wenn ich hier jetzt versage, wenn ich das jetzt nicht hinkriege, dann wendet sich mein Gegenüber ab. Wer hat schon das Gefühl, ganz egal, was ich mache, der besteht zu mir?
Ich. Ne? Bei dir habe ich das Gefühl.
Ja. Ja.
Komm, wir haben so in unserem Leben schon so viel mit zusammen durchgeführt.
Ja. Aber das liegt aber auch daran, selbst als absolut dicke, moppelige Frau habe ich natürlich im Laufe meines Lebens all diese Erfahrungen gemacht, die dicke, moppelige Frauen machen. Und trotzdem habe ich ja immer noch ein gewisses Selbstbewusstsein. Denn dieses Gefühl, um meiner selbst geliebt werden, das hatte ich als Kind. Ich habe wirklich das Glück gehabt, solche Familie gehabt zu haben.
Ja.
Und das hat so eine Stabilität in meinem Leben.
Das ist wahr. Also Renate und Helmut, also Annikas Eltern, die haben auch versucht, dich in ihrem Rahmen natürlich auch zu fördern, ne? Also
absolut.
Du bist immer alles, was mit Musik und mit Tanz zu tun hat und so, waren sie eigentlich immer dabei, ne? Und haben versucht, dir das zu...
Immer, die sind ja auch bei dir immer dabei gewesen.
Die waren auch bei mir, bei meinen Theaterauftritten, die waren immer dabei. Und Renates Reibeisenlache aus der letzten Reihe, unglaublich. Nein, und sie waren auch wirklich immer stolz.
Denk mal dran,
stolz.
Also jetzt mal ganz aus dem Nähkästchen geplaudert.
Ja.
Meine Mutter, die war immer ganz begeistert, wenn du auf der Bühne warst.
Oh,
das ist sowieso so ein Hammer, ne? Meine Mutter und Tilly, die sind so.
Ich und meine Schwiegermutter Renate, zwischen uns passt kein Blatt. So.
Nee. Da muss ich eher immer gucken.
Annika kriegt immer Bescheid. Wenn Annika an mir rumzumeckern hat, dann sagt Renate mal, nein.
Und lass Tilly in Ruhe, das macht er super.
Macht er auch.
Und diesen Zuspruch, dieses auch wagen dürfen, darum habe ich ja alles Mögliche immer ausprobiert.
Ja.
Und hatte auch keine Angst zu fallen dabei.
Mhm.
Also, weil es war ja jemand da, der das aufgehoben hat. Ich konnte bei jedem Mist, konnte ich ja wieder zurück, da waren ja welche.
Also, du kannst nur laufen lernen, wenn du auch mal die Erlaubnis bekommst, mal hinzufallen, um dann wieder aufstehen zu können. Das ist Versuch und Irrtum. Und du musst diese Erfahrung machen dürfen.
Mhm.
Aber mit diesem ganz tiefen Gefühl, was du eben gesagt hast, es gibt immer jemanden, der mir aufhilft. Ich bin nie ganz allein. Egal, was passiert, es gibt immer jemanden so, weil ich ein liebenswerter Mensch bin. Weil das ist das, und jetzt kommen wir wieder zur Bindung, wo ich mich ja über Jahre hinweg mit beschäftigt habe, wenn du innen drin dieses Erlebnis haben durftest, deine Eltern verstehen dich einigermaßen, sie reagieren auch auf dich, sind also nicht ständig nur mit dem Handy zugange oder sowas, wenn du spielst, sondern haben wirklich, du hast so das Gefühl, die genießen die Zweisamkeit mit dir. Wenn ich damals manchmal tagelang mit meinem Vater zusammen angeln gewesen bin, auf einem kleinen Boot oder irgendwo in Norwegen, dann auch mit meinem Onkel zusammen, dann habe ich auch mal das Gefühl gehabt, ja, die mögen mit mir zusammen sein und die genießen das auch, die Zeit mit mir
zu verbringen. Was ich garantiere, den Spaß, den ihr drei Kerle
bis
da hattet.
Immer noch, bis, ja, natürlich.
Weil du und dein Onkel, das ist
ja,
eine Show.
Ja, wir sind immer noch eine Show. Ja, wir beide.
ganz süß. Ne?
Also Gruß an Fisch Peter. Machen, Peter hatte gestern Geburtstag. Ich verrate nicht, wie alt du geworden bist. Das ist ein Wahnsinn. was wollte ich jetzt sagen? So, dieses Grund, dann hast du ein inneres Bild von dir, ein Selbstbild als ich bin liebenswert. Das Leben ist offen für mich, weil was immer auch passiert, mir wird geholfen. Mhm. Und ich probiere mich dann auch aus. Und da kommen wir jetzt dazu. Ne? Wenn du dann so eine glückliche Kindheit im psychologischen Sinne gehabt hast, dann wirst du ganz sicherlich auch ein Leben führen können, wo du sagst, ja, das passt auch zu mir.
Wohlgemerkt, das hat jetzt, also es geht wirklich um dieses ganz ureigene, ganz tief drin Gefühl. Ja. Dass dann natürlich immer noch Sachen kommen, wenn dann gemobbt wird und so. Keine Frage. Aber so dieses Gefühl, was wir so dem Leben gegenüber haben.
Aber es zerstört dich nicht. Solche Leute werden, also selbst Mobber, egal in welchen in den sozialen Netzwerken, du liest es, du findest es nicht toll und du bist auch getroffen, aber du zerbrichst nicht dran.
Nein, im Gegenteil, vielleicht wirst du sogar wütend und sagst, was für Spinner.
So.
Und ziehst den Stocker und sagst, also Facebook habe ich die meiste Zeit gesehen, sowas. Genau. So eine gesunde Wut auch dem gegenüber, weil man einfach weiß, das stimmt so nicht. Und ich habe Leute, die mich lieben. Und deshalb ist das auch immer wichtig zu verstehen, wenn man solche Gefühle hat und hat das Gefühl, ich bin irgendwie so gar nichts wert, weil man das immer nur so gelernt hat. Man kann es auch verlernen.
Und das ist die gute Nachricht.
Es also, kann Freunde geben oder man kann irgendwann Menschen kennenlernen, die ganz anders denken. So. Und dann kann man diese Gefühle tatsächlich überschreiben.
So. Und du kannst es auch versuchen, bei dir selbst ein Stück weit, mach es. Also wenn du wieder so verzweifelt bist oder du hast Albträume und weil du wirklich was Traumatisches erlebt hast, du hast immer wieder das Gefühl, irgendwie, da steht jemand und der will dir ans Leder oder du hast Albträume oder sonst wie was.
Ja, dieses
erstmal,
Gefühl.
Erstmal ist wirklich dann also versuch in Richtung Psychotherapie etwas zu suchen. Ich weiß, es kommt jetzt jahrelange Wartezeit, also monatelange, aber es nützt nichts. Setz dich trotzdem auf eine Warteliste und versuch das. Aber du selbst könntest probieren, in deinem Kopf, unser Kopf ist wirklich ganz toll dafür, dir vorzunehmen, anstatt dass du jetzt, wenn du wieder dran denkst und du bist wieder traurig und du denkst und du verfluchst deine Eltern, dass du mal zum Beispiel in deiner
Familie oder andere Bezugsperson,
dass du zum Beispiel mal überlegst, wie wäre das denn, nur mal in der Fantasie, wie wäre das denn, wenn dein Vater anfängt, dich zu verprügeln oder deine Mutter schimpft dich wieder aus oder sonst was passiert, wenn da plötzlich ein Nachbar kommt, oder ein Freund kommt oder eine Oma kommt, die dann sagt, und du lässt meine Kleine in Ruhe, du fasst die nicht an und stellst dich dann dazwischen. In dieser Art, das ist jetzt psychotherapeutisch, kannst du tatsächlich probieren, mal in deinem Kopf dieser Situation von damals eine andere Wendung zu geben. Und bitte jetzt, wir wissen, was passiert, das ist passiert, das können wir nicht wieder rückgängig machen, aber wir können das, was im Gehirn so unter Stress und Angst verankert ist, wir können versuchen, diesen Stress und diese Angst durch so eine Übung etwas zu reduzieren. Nochmal, was passiert ist, ist passiert. Fakt. Zack. Da lässt sich auch nichts einreden, das ist so.
Aber und durch so eine Übung geht das Geschehene nicht weg.
So, aber du willst versuchen, ein Leben trotz dieser Erlebnisse zu führen und du willst versuchen, dass diese Erlebnisse und diese Personen von damals nicht mehr diese Macht haben, wie du sie als Kind hattest, als du schwach warst. Du bist jetzt groß, du bist erwachsen.
Ja, du bist willst, nicht mehr abhängig von denen.
Genau, und du würdest, wenn nochmal sowas passieren sollte, dann wüsstest du schon, dir zu helfen.
Aber das darf man ja nicht vergessen. Man war ja klein.
Mhm.
Man war wirklich klein und deshalb, ich finde es immer wieder faszinierend, wenn manchmal Menschen, die irgendwas Traumatisches erlebt haben, auch den Ort des Geschehens aufsuchen und sagen, Mensch, ist das wirklich, war das so klein hier? In meiner Erinnerung ist das so riesig. der das, Schrank war riesig oder sonst wie, keine Ahnung, wo ich mich versteckt habe oder sowas, das. Ne?
Genau solche Sachen. Also wenn du einen Freund oder eine Freundin oder einen Partner hast und du sagst, ich möchte da wirklich nochmal in die, erzählt in die Höhle des Löwen, hat nichts mit der Fernsehsendung zu tun, ich möchte da nochmal hin und nochmal spüren, wie ist denn das? Das war genau, was du gesagt hast.
Aber das wird nicht vorsichtig damit.
Vorsichtig, Leute. Damit das nicht wieder, also hier so, nicht. So ein Trauma kann auch wieder reaktiviert werden. Mhm. Nur unterm Strich, es gibt Möglichkeiten, es gibt Hilfe.
Also was ich immer faszinierend finde, ist, dass es wirklich möglich ist, Gefühlswelten, das ist es ja eigentlich, du kannst die Realität nicht ändern, aber du kannst die Gefühlswelt, die damit zu tun hat, beeinflussen. Dass es so den Schrecken nimmt von manchen Sachen. Mhm. Ne, dass du dich im Geiste immer noch irgendwie, was weiß ich, wenn die Eltern gestritten haben und du hast dich immer verkrümelt Hände auf die Ohren, damit du diesen Mist nicht hörst. Wie viele Kinder kenne ich, die das erlebt haben? Wo die Eltern der Meinung waren, die Tür war zu. Ach. Oder die haben den Streit gar nicht mitgekriegt oder so. Bei Scheidungsdramen. Weil wir sagen immer so leicht dahin, ja, Scheidungskinder. Ja, es ist schwierig, dass die Kinder dann hinterher nicht mehr beide Eltern haben und dass man bei anschließenden Sorgerechtsstreitereien und so es wirklich nicht fein hergeht. Aber was auch schlimm ist, ist die Phase vorher. Und es gibt viele Kinder, die sagen, ja, die streiten sich die ganze Zeit, wenn sie bloß damit aufhören würden. Hello. Und natürlich wünschen sie sich in erster Linie, dass die beiden aufhören und zusammenbleiben. Aber manchmal ist es auch wirklich so, dass sie clever genug sind und sagen, dann soll Mutti doch, warum gehe ich mit Mutti nicht weg oder können wir nicht woanders hinziehen so, oder so.
Und dann
denkst du auch schon als Therapeut manchmal, meine Güte.
Weil das ist existenziell. Jeder Streit bedeutet für ein Kind, ich bin jetzt unsicher, was ist jetzt los? Mhm. Bleiben die jetzt noch zusammen? Habe ich noch mein Zuhause? Habe ich noch meine beiden Eltern? Das ist nicht nur irgendwie so ein Larifari.
Und sie haben keine Vergleichsmöglichkeiten für sich aus ihrer Erfahrung. Das heißt, die haben wieder dieses Gefühl, ein sicherer Hafen ist bedroht. Ja. Irgendwas geht jetzt weg. Und deshalb, manchmal kommt es dann dazu, dass sie natürlich mit anderen Kindern, die auch Scheidungen hatten, hinter sich gebracht haben, reden. Aber genau da ist es ja, diese Kinder haben ja genauso gelitten und sagen das dann auch. Nicht fröhlich. Nee. Das ist keine fröhliche Angelegenheit, das Ganze. Und hinterlässt wirklich richtig Narben.
Genau.
Ja. Und das sind so Sachen, da ist man denn doch schon als Erwachsener auch manchmal irritiert, wenn man das dann bei sich selbst auch merkt. Ne? Wenn man so Ängste mitkriegt und denkt, wieso mache ich das jetzt eigentlich genauso wie meine Eltern? Ne?
Ja, so. Und dein Partner ist dann manchmal genauso irritiert. Warum bist du auf einmal... Warum flippt ihr auf einmal so aus? Warum, was ist da jetzt los? Mhm. Na, so, warum, was habe ich gemacht, dass die plötzlich abgeht wie ein Zäpfchen? Und da mal nachzuforschen und zu sagen, ja, das ist der Moment, ich habe das Gefühl gehabt, du verlässt mich. Ich habe das Gefühl gehabt, du liebst mich nicht mehr, all diese Sachen. Und die sind so, das ist so existenziell. Es gibt, kennt ihr das noch? Oh, Bio-Leistungskurs von damals, das sogenannte Harlow-Experiment. Harlow? Hat ganz brutal eigentlich, ne? Der hat kleine Affenbabys in einen Käfig gesetzt und in dem Käfig war aus Drahtgestell eine Affenmutti nachgebildet. Das linke Drahtgestell, das hatte praktisch in der Mutter so eine Flasche installiert, als wenn das Kind dann das Affenbaby da Milch bekommt es auch. Und das andere Drahtgestell auf der rechten Seite ist einfach nur mit Fell bezogen worden. So. Und dann wurden die Affenbabys zum Teil auch unter Stress gesetzt. Da wurde plötzlich so getan, als ob da irgendwie ein wildes Tier ist. Und die meiste Zeit hat das Affenbaby oder haben die Affenbabys bei dieser Fellmutti, bei dem Fellsurrogat zugebracht. Zwischendurch mal huschen, ein bisschen was zu trinken. Aber die überwiegende Zeit war dieses Fell wichtiger als das Trinken.
Mhm, so. Als die Nahrung. Ich meine, das ist natürlich interessant, weil es zeigt natürlich ganz klar, dass diese Wärme und Sicherheit fast noch entscheidender ist jetzt als Füttern. Aber Mensch, muss man diese Tierversuche so richtig
Traum. Aber so richtig brutal, Kinder, das muss ich auch nochmal, das ist ein altes Experiment, warte mal, aus dem 13. Jahrhundert, da gab es einen Kaiser Friedrich II.
Okay.
Du kennst es, ja. Vielleicht kennst du einige noch.
Ganz viele kurz. Grüße an Renate, meine Mutti, die sich sehr für diese Zeit interessiert. So,
der war auch sehr wissenschaftsbegeistert, ja. Der Friedrich. Und er wollte wissen, mit welcher Sprache kommt jetzt das Kind auf die Welt. Er hat gedacht, also die Sprache wird nicht gelernt, sondern das muss ja irgendwie drin sein in dem Kind. Und hat dann Babys den Müttern weggenommen und die dann sozusagen in Pflegerinnen übergeben. Und die Pflegerinnen hatten die strikte Anweisung, mit den Kindern nicht zu sprechen. Auch nicht zu betüteln, gar nichts, sondern die nur mit Essen und Trinken zu versorgen, ansonsten nichts. So. Ende dieses brutalen Experiment. Kein Kind hat dieses Experiment überlebt. Und hat Kaiser Friedrich sogar gesagt, ja, anscheinend hat ihn dann doch irgendwie so ein bisschen die Wärme und das Tätscheln und das Liebkosen und sowas dann doch gefehlt. Die Kinder sind nicht gestorben, weil sie nichts zu essen und zu trinken bekommen haben. Sie sind gestorben, weil sie keinen Zuspruch bekamen, keine Berührung bekamen, gar nichts. So. Und ich finde, also deutlicher kannst du gar nicht sagen, wie wichtig dieser Zuspruch und diese Zuneigung auch ist.
Die haben Knall gehabt, ne?
Die aber sowas von. Jo.
Ich meine, das Katastrophale ist ja, dass wir manchmal so heutige Erkenntnisse, egal auf welchem Gebiet, ja solchen skurrilen Versuchen zu verdanken haben. Aber meine Güte.
Ja. Ach ja.
Kaspar Hauser ist ja so.
Kaspar Hauser ist auch so ein Ding, ne?
Also, oder was man dann später ja auch immer wieder gemacht hat, so Zwillingsversuche. Damit man sieht, was das ist, so ein Zwilling und der andere dann einen anderen und dann vergleicht. Also Kinder, Leute, wirklich.
Bitte. Also. Oh. Wollen wir mal, ich will nicht mehr zum traurigen Gefühl hier so rausgehen. Also ich finde mal zusammengefasst, ganz klar, gilt für Kinder wie für Erwachsene. Es kann nie genug gekuschelt werden, es kann nie genug gelobt werden, es kann nie genug Zuspruch gegeben werden, es kann nie genug gespielt werden, es kann nie genug in der Fantasiewelt zusammen. Ich habe gestern ein bisschen gepostet, so Fantasiewelt, so Wolken hier oben in Schleswig, was das so alles sein kann. Sind viele drauf eingestiegen, jo, ne, ich habe da irgendwie so eine Raupe mit einem Entenschnabel da gesehen. So. Also bitte, also lasst euch das nicht verbieten. Nehmt euch die Freiheit, egal wie alt ihr, egal wie erwachsen ihr seid.
Versucht ja, gerade wenn man als wieder. Kind das vielleicht nicht so ganz gemacht hat oder so.
Weil holt das nach.
Mensch, also deshalb. Ich denke ja immer, wir haben ja so einen Zwiebellook im Leben, ne?
Ha, süß.
Ja, dass wir also innen drin immer noch dieses Kind sind und dass wir dann immer alle Schichten so drumherum gelegt haben.
Mhm.
Und dass wir sehr wohl in der Lage sind, auch tiefere Schichten immer mal wieder zu reaktivieren.
Mhm.
Also wenn ich plötzlich auch mit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, plötzlich wieder Bock habe auf irgendeine Retro-Bluse oder auf, ich weiß nicht, irgendwas Lustiges, auf eine Vulkanlampe oder...
Mhm. Ach, oh Gott. Bitte verschon mich.
Oder irgendetwas in dieser Richtung oder mal irgendwas mache, was ich vielleicht als Kind schon machen wollte, dann hole ich eigentlich immer wieder irgendwas aus diesem Zwiebellook hervor.
Ja.
Dann schäle ich ein bisschen und guck mal wieder da. Also ich glaube, kein Mensch legt das ab und häutet sich immer. Es gibt ja immer so diese Vorstellung, dass man irgendwie immer wieder sich neu erfindet und jedes Alter irgendwie so eine andere Form annimmt und dass man sich verändert.
Hm.
Ich glaube auch, dass wir uns verändern, dass wir immer mehr dazulernen, dass wir Erfahrungen haben, die uns irgendwo hinbringen, aber dass wir immer noch unser altes Selbst auch mittendrin haben.
Ja.
Unser Baby ist da immer irgendwie noch.
Das Baby ist immer noch da.
Und das kann auch, ab und zu kommt das auch mal raus. Und das ist auch schön. Diese Momente können nämlich auch sehr befreiend sein.
Ja.
Und das merkt jeder, der mal richtig mit anderen Leuten zusammensitzt und losblödelt.
Ja.
Der sich keinerlei Regeln, also wo man sich jetzt nicht irgendwie sagt, nee, darf ich nicht, peinlich
oder
irgendwie
so. Ich bin nur groß.
Ja, so, sondern so Mädelsabend und alle kicken völlig aus. Eine wundervolle Sache, Lachkrampf, toll.
Ja.
Also wo man wirklich mal so richtig loslässt. Und gerade Männer haben da manchmal Probleme, weil man ihnen so oft beigebracht hat, das geht nicht. Ne? Gerade Männer kriegen als Jungs ja schon dieses leistungsorientierte Spielen beigebracht. Und die haben dann mit sowas sehr große Probleme, was sie selbst am meisten stört eigentlich.
Ja.
Und wo sie selber auch, wo viele Männer auch selber wissen, dass sie da wirklich, dass es ihnen da nicht so gut geht.
So.
Ne?
Jo.
Und deshalb, Leute, das Kind in euch ist super. Das will spielen.
Habt Spaß. Dass wir lieb gehabt waren.
Ja. Aber denkt doch auch mal so, wenn ihr an euch selbst als Kind denkt oder so an die frühesten Erinnerungen, wie war das eigentlich so gefühlsmäßig? Und auch immer mal wieder nicht nur an die schlechten Dinge denken, manchmal auch erinnern, vielleicht an schöne Momente. Manchmal helfen Fotos. Mhm. Da kann man sich nämlich ganz gut erinnern. Ach ja, das war doch dieser Nachmittag. Mhm. Da waren wir doch hier und da, Gott, war das lustig oder so. Geht auch mal ganz gut. Also Kindheit ist nicht nur immer dieses dubiose Dunkel, sondern manchmal kann man es auch erhellen und manchmal auch mit Mutti oder Papa darüber reden oder mit Freunden oder so. Wie war das eigentlich damals? Geschwister, wie hast du das eigentlich wahrgenommen? So damals, weißt du noch, als der Latschen durchs Fenster fuhr.
Gott, das ist aber eine andere Geschichte. Aber ja.
Dein Latschen.
Ja, okay. Aber das erzählen wir euch vielleicht beim nächsten Mal. So.
Ihr Lieben, denn alles, das wisst ihr, was das Leben mit euch macht, macht euch zu dem, die ihr heute seid. Und ihr seid großartig. Das heißt, Glück gehabt, alle sind prima. Mhm. Die meisten Menschen sind absolut liebenswert, finde ich.
Und lasst euch nichts anderes einreden. Nein. Ihr seid Persönlichkeiten und vielleicht seid ihr ein bisschen anders als die anderen und das ist auch gut so.
Also. Denn wir wollen nicht eine große homogene Masse sein, sondern wir sind alles Individuen und wir sind alle unterschiedlich mit unserem unterschiedlichen Schmerz, mit unserem unterschiedlichen Glück und mit unseren unterschiedlichen Sehnsüchten und das ist auch richtig so. Mhm. Ich habe gesprochen.
Schöner Spruch.
Ausgeknüdelt hier. Ja, und Tilly, du bist auch gut so. Du bist ein super Mensch.
Ja.
Ich habe dich ganz doll lieb.
Ja, ich dich auch.
Ja. Das heißt, ich kann noch ein Brioche kriegen.
Ach, guck mal, irgendwie ist immer noch so irgendwas. Es ist nicht bedingungslos. Merkt ihr das? Ich werde nicht bedingungslos. Ich bin der Brioche-Springer und der Brötchenholer.
Dosenöffner.
Und der Blümchenpflücker und all das. Ich glaube, ich werde mal irgendwann so einen Podcast alleine machen und dann werde ich mal erzählen, wie ich hier behandelt werde.
Wie man dich hält, ne?
Weinen will.
Ihr Lieben.
Macht's gut.
Wir wünschen euch eine ganz tolle Woche.
Jo.
Und dann bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Psychologin beim Frühstück.
Okay, tschüss.
Wir hören uns bis dann. Tschüss.